Sie hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.
Dann darf ich herzlich vorstellen, Jens Mengele, der ein Mensch ist, der sich sehr um Lernen und Lernbegleitung angenommen hat und das im deutschen Raum macht, also im deutschsprachigen Raum. Vor allem der Schwerpunkt ist in Deutschland selbst und da gibt es noch einen Schwerpunkt, der ist im Raum Hessen, Rhein-Main-Gebiet. Und es gibt eine Dependance in Graz, das heißt, Sie sind mit den Grazer Verhältnissen auch vertraut.
Steiermark und Burgenland.
Ah, Steiermark und Burgenland, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wir beginnen.
Ja, dann darf ich Sie auch recht herzlich begrüßen. Mich kurz vorstellen, unser Institut kurz vorstellen, damit Sie ungefähr wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben und dann auch schon einschätzen können, aus welcher Richtung dann der Vortrag kommt. Ich selber habe Sonderpädagogik studiert in Köln, hatte dann eine Stelle im Seminar für Lernbehindertenpädagogik und war mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich mit den Kindern, die von, damals hieß es noch Sonderschule, von der Grundschule, von der Hauptschule in die Sonderschule kommen. Was passiert da eigentlich? Passiert da was anderes? Werden die da anders unterrichtet? Wie wird überhaupt beobachtet, ob diese Kinder wirklich da am richtigen Ort sind. Und die Ergebnisse waren schlichtweg erstmal erschreckend. Das heißt nämlich, gut, damals hatten wir noch kleinere Gruppen, das war der einzige Unterschied. Der Unterrichtsansatz war im Grunde der gleiche. Mittlerweile haben wir an den Förderschulen Gruppenstärken von 14, 15, 16 Kindern. Das heißt, auch dieser Unterschied ist letztendlich weggefallen. Wir haben dann damals überlegt, was könnte man denn anders machen? Also wie könnte man eigentlich rausbekommen, ob die wirklich dahin gehören oder nicht? Und haben dann relativ schnell erstmal eigene Testverfahren entwickelt. Das heißt, wir haben keine Statustests mehr eingesetzt, also keine Rechentest, Lesetest, Rechtschreibtest, sondern haben Tests eingesetzt, wo man individuell feststellen kann, erstens, wie ist das aktuelle, typische Lernverhalten eines Kindes? Und zweitens, wie ist dieses Lernverhalten zu verändern und wie schnell ist es zu verändern? Also auch wie schnell ist das Potenzial, was das Kind hat, zu aktivieren? Und aus diesem Testverfahren heraus haben wir dann ein eigenes Förderprojekt entwickelt, wo wir eben auch gesagt haben, wenn ein Kind beispielsweise Rechtschreibschwierigkeiten hat, wenn es Rechtschreibschwierigkeiten hat, bei einer Lehrerin, wo 20 andere Kinder lesen, schreiben, rechnen gelernt haben, da muss es ja irgendeinen Grund geben, außerhalb der Rechtschreibung, außerhalb des Rechnens, warum ausgerechnet dieses Kind diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen nicht erlernt hat. Und die haben wir eben zunächst diagnostiziert, dann gefördert oder vielleicht auch nur bewusst gemacht. Und dann haben wir eben ganz schnell festgestellt, das ist eine Methode, die geht viel schneller. Und die Kinder, die bei uns waren oder in den Schulen, wo wir es durchgeführt haben, haben eben auch auf Dauer dann keine Schwierigkeiten mehr bekommen, weil sie eben auch gelernt haben, ihr eigenes Lernverhalten selber zu regulieren. Das war vor 22 Jahren, seitdem machen wir das. Seit 10, 15 Jahren jetzt intensiv in der Schulentwicklung auch. Gebracht hat noch nicht viel. Also auch wenn Sie sagen, die Kompetenzen in Deutschland sind weiterentwickelt, stimmt. Aber auch nur auf dem Papier und in den Ministerien. In den Schulen ist es auch noch nicht wirklich angekommen. Interessanterweise kommt es so langsam und schneller jetzt in den Gymnasien an, weil die haben den Druck, dass die zentralen Abschlussprüfungen in den nächsten Jahren immer mehr in diese Richtung ausgerichtet werden. Das heißt, ohne dass es da zu zentralen Kompetenzen kommt, werden die demnächst die zentralen Abschlussprüfungen nicht mehr schaffen. Also ein bisschen den Druck im Nacken, da muss was verändert werden. Aber in den Hauptschulen, Grundschulen, spüren wir diese Veränderung in der breiten Masse noch nicht. Und wenn man sich im Moment anguckt, welche Schulen in Deutschland wirklich gut dastehen, welche Schulen in den letzten Jahren die Schulpreise abgeräumt haben, dann haben die alle eins gemeinsam. Sie hatten einen wahnsinnig hohen Leidensdruck und in diesem Leidensdruck haben sie sich verändert. Das kann man bedauern oder nicht, aber so sind wir Menschen eben. Ja? Veränderung kostet Energie, unser Gehirn frisst sehr viel Energie. Das heißt, wir verändern uns nicht so gerne. Wir brauchen ein bisschen den Druck, um uns verändern zu können. Und anders wird es auch nicht funktionieren. Und der Druck wird aber in den nächsten Jahren massiv zunehmen, weil die Schere zwischen dem, wie die Kinder in die Schule kommen und das will ich jetzt gar nicht qualifizieren, ob das besser oder schlechter ist als früher, sie kommen heute schlichtweg mit anderen Kompetenzen in die Schule. Und die Schule macht im Prinzip weitestgehend so weiter wie die letzten 30 Jahre auch. Und das heißt, diese Schere wird immer weiter auseinandergehen und der Druck wird uns am Ende dazu bewegen, etwas zu verändern. Ich finde, und deswegen stehe ich vielleicht heute hier, dass die Kompetenzausrichtung ein guter Ansatz ist, das verändern zu können. Aber nur dann, wenn wir es nicht wieder schaffen, dieses Wort Kompetenz wirklich zu einem hohlen Begriff werden zu lassen, wo jeder seine Inhalte reinschiebt. Wir betreuen ein Schulentwicklungsprojekt in Offenbach in der Nähe von Frankfurt. Da geht es darum, seit 7 Jahren jetzt schon, dass Sozialpädagogen und Lehrer zusammenarbeiten müssen. Und ich sage betont müssen, weil die dürfen nicht, sondern die müssen zusammenarbeiten. Die müssen im Unterricht, aber auch nachmittags zusammenarbeiten. Und wenn Sie zum Beispiel mit denen über Kompetenzen reden, dann erleben Sie das ganze Dilemma dieses Themas. Der Sozialpädagoge, die Sozialpädagogin versteht nämlich was ganz anderes unter Kompetenzen als der Lehrer. Und der Mathematiklehrer wieder was ganz anderes als der Deutschlehrer. Und ich glaube, es ist wichtig, die Kompetenzen erstmal auf eine Grundebene zu holen, wo man davon ausgehen kann, wenn diese Kompetenzen vorhanden sind, dann können Lernprozesse, egal ob im sozialen, im fachlichen, im kognitiven Bereich, dann können sie funktionieren. Und ich glaube, dazu muss man auch verstehen, dass Kompetenzen eine Hierarchie haben. Dass sie nicht irgendwie wahllos, ich sag mal, sich entwickeln können, sondern dass sie eine Hierarchie haben, die notwendig ist, damit am Ende wirklich eine selbstverantwortliche Persönlichkeit steht, die auch gerne lernt. Ich möchte auch, bevor ich mir diese Hierarchie oder wir uns diese Hierarchie mal genauer angucken, das Projekt in Österreich kurz erklären und zuvor noch an einem Beispiel das mal deutlich machen. Wenn wir heute zum Beispiel, egal in welcher Schule wir sind, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, neue Mittelschule, sehen, was ist denn eigentlich so die wichtigste Kompetenz aus meiner Sicht, die den Schülern heute fehlt, dann würde ich sagen, mit Abstand die wichtigste Kompetenz, die ihnen fehlt, ist aktiv zuhören zu können. Und ich mache das jetzt mal bewusst an einem Beispiel fest, eben nicht aus der Schule, um auch deutlich zu machen, das ist keine Entwicklung, da ist Schule von betroffen und da ist es der schlechte Lehrer oder wer auch immer. Ich mache es mal fest, und das ist ja auch das Projekt in Österreich mit dem SK Sturm Graz zusammen, am Bereich Fußball. Wir stehen vor motivierten Jungs, die Fußball spielen wollen, haben eine Übung aufgebaut mit farblichen Hütchen, die genau abgestimmt sind, also die Farben stimmen kein Durcheinander, erklären die Übung. Die Jungs gehen auf ihren Platz und wir sagen, und los. Was passiert? Gar nichts. Dann rufe ich die Jungs wieder zusammen und sage, habt ihr nicht zugehört? Und dann können die meisten von denen mir wortwörtlich wiedergeben, was ich gesagt habe. Aber was sie nicht gemacht haben, ist von dem, was sie gehört haben, ein Bild produziert haben im Kopf und jetzt wissen, was sie tun müssen. Und dieses Bild produzieren im Kopf von dem, was ich höre, das ist das, was das Gehirn braucht, um damit arbeiten zu können. Und wenn sie einen Quantensprung in der Schule vollbringen wollen, dann machen sie alles so weiter wie bisher, sorgen sie nur dafür, dass die Kinder von dem, was sie hören, Bilder machen müssen. Dann sind sie schon einen Riesenschritt weiter. Und das geht relativ einfach. Das kostet am Anfang Zeit. Da kann man auch manchmal drüber verzweifeln. Aber wenn man das geschafft hat, und das dauert gar nicht so lange, wie man meint, dann findet plötzlich ein sehr aktives Lernen statt. Ich sag mal, in so einem Camp zum Beispiel, die wir durchführen, Fußballcamp, schaffen wir das innerhalb einer Woche. Ich habe zusammen mit einem Kollegen aus Berlin ein Beobachtungstraining entwickelt, um mit Jugendlichen, so ab dem, muss ich mal umrechnen, bei Ihnen erste, zweite Schuljahr, neue Mittelschule, bei uns ist es fünfte, sechste Schuljahr, eben solche Kompetenzen, auch dass die Jugendlichen lernen, solche Kompetenzen selber zu beobachten und auch zu reflektieren. Und da schaffen wir es auch, innerhalb von einer Woche genau wenigstens solche Mechanismen in Gang zu setzen. Weil dieses Bilder produzieren, das brauchen wir zum Beispiel auch, um zu kontrollieren, habe ich eigentlich verstanden, was der andere da gesagt hat. Weil wenn so ein Bild plötzlich unklar wird, dann habe ich eine Frage. Wir haben vor 15 Jahren in Deutschland, diese Untersuchung wurde später in Europa durchgeführt, Untersuchungen an verschiedenen Schulen durchgeführt mit Kriterien, die man nur abhaken kann. Also wir haben bewusst nicht Unterricht qualifiziert, gesagt, das ist guter, das ist schlechter Unterricht, sondern wir haben uns nur angeguckt, Fakten, die man abhaken kann. Zum Beispiel die Frage, wie viele aktive Fragen werden pro Unterrichtsstunde gestellt? Die häufigst gestellte Frage im Unterricht, da können Sie jeden Schüler fragen, die wissen das übrigens auch, ist, wie geht denn das? Was sollen wir machen? Aktive Fragen im Unterricht wird im Durchschnitt eines Unterrichtstages eine pro Stunde gestellt. Und das waren wirklich von Förderschulen bis Gymnasien rauf, im Kölner Raum, alle möglichen Schulformen, alle möglichen Schulen. Und wie gesagt, die europäische Untersuchung hat nachher ähnliche Ergebnisse erbracht. Das heißt, aktive Fragen werden gar nicht gestellt. 92% aller Antworten von Schülern wurden damals, das ist heute nicht anders, nur im Ergebnis korrigiert, nicht im Prozess. Wenn Sie einen Schüler fragen, 2 und 2, und er sagt 5, dann wurde eben gesagt 4, oder der nächste Schüler kam dran und er hat 4 gesagt. Aber warum dieser Schüler auf 5 gekommen ist, was der gedacht hat, das wurde nie geklärt. Dann war eine interessante Fragestellung damals dabei. Wir sind davon ausgegangen, dass jeder Lehrer, jede Lehrerin so ihr System hat, Schüler dranzunehmen im Unterricht. Am Ende der Untersuchung kam raus, es gibt nur ein System. Der erste Schüler kommt nie dran, der sich meldet. Da ist das schlechte Gewissen noch groß genug, das macht man nicht. Der zweite bis fünfte mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und ab dem sechsten sinkt die Wahrscheinlichkeit rapide. Die Schüler kennen das System, bewusst oder unbewusst, viele auch bewusst. Wenn man sich fragt, was machst du denn, wenn du dann trotzdem drankommst, dann gibt es 4 Standardantworten. Habe ich vergessen. Können Sie nochmal erklären? Ich muss mal auf die Toilette. Das alles zusammen führt dazu, dass im Grunde Lernen in der Schule gar nicht notwendig ist. Das ist ein Frage-Antwort-Spiel. Und das heißt, das Warum, Wieso, Weshalb. Sie können, und das ist das Schöne an solchen Sachen, Sie können in jede Klasse gehen. Und das mache ich immer, wenn mir Lehrer sagen, bei mir ist das ganz anders. Dann sage ich, okay, dann lass uns mal in die Klasse gehen. Und dann stelle ich denen irgendeine Frage, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Und dann sagt ein Schüler, ja. Und ich gucke den nur komisch an. Und dann sagt er sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, nein. Das heißt, das Warum interessiert überhaupt nicht. Und das heißt, wenn wir zu einem kompetenzorientierten Unterrichten kommen wollen, dann müssen wir die Kompetenzen im Kopf haben, gar keine Frage. Aber dann müssen wir besonders bestimmte Verhaltensweisen, die wir aus gutem Grund als Lehrende in den Unterricht reinbringen, einfach schlichtweg abstellen. Das sind gar nicht so viele. Wir machen das zum Beispiel so: in der Übergangsphase geben wir in den Klassen, die wir betreuen, den Kollegen Kärtchen mit Namen. Das heißt, die nehmen gar nicht mehr dran, sondern die ziehen Kärtchen. Und dann ist jeder, der drankommt, eben dran. Und jede Antwort, egal ob richtig, jedes Gespräch wird reflektiert. Warum? Das war lange Zeit, das kann ich für Österreich nicht beurteilen, in Deutschland im Referendariat war lange Zeit, warum Höchststrafe? Also in der Prüfungsstunde, warum zu fragen, das ging gar nicht. Gleichzeitig hat die Sesamstraße das Lied gehabt, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Das heißt, wir müssen wieder zurück zu dem Warum auch. Ja? Die Schüler müssen wissen, warum ist denn das so, wie es ist? Und sie interessieren sich auch dafür. Das Interessante ist, in den Schulen, in den Klassen, in denen wir es umstellen können, passiert ein viel lebendiger Unterricht bei Kollegen, die sich im Unterricht gar nicht so groß verändern. Also ich bin gar nicht so der Gegner von Frontalunterricht. Ich weiß nicht, ob Frontalunterricht besser ist als Projektunterricht oder was weiß ich was. Ich glaube, eine gute Mischung macht es am Ende. Fakt ist, allein durch diese Veränderung wird Unterricht lebendiger. Und damit sind wir bei dem Projekt hier in Österreich. Also wir haben eben mit dem SK Sturm Graz zusammen ein Projekt im südlichen Burgenland und in der Steiermark, wo in jedem politischen Bezirk praktisch ein Partnerverein und mehrere Partnerschulen mit diesem Konzept betreut werden, um eben darüber zu zeigen, dass diese Veränderungen im Sport und in der Schule im Grunde auf der gleichen Ebene stattfinden. um diese Diskussion vielleicht auch mal wegzubekommen von der Schule, von den komischen Lehrern oder von der komischen Einrichtung Schule, weil wir haben die gleichen Probleme auch im Sportbereich, wir haben sie in den Kirchen, in der Jugendarbeit. Das heißt, die Grundprobleme, die lerntechnisch dahinter stecken, die haben wir in allen Bereichen gleichermaßen. Und das Projekt läuft relativ gut an, das heißt, wir haben jetzt schon relativ viele Partnerschulen und in diesen Partnerschulen versuchen wir zum Beispiel die Kompetenzen dadurch hinzubekommen, dass wir sagen, wir wollen produktorientiert unterrichten. Das heißt eben nicht mehr diese typische Projektwoche, am besten noch eine Woche vor Schulschluss, sondern wir haben jetzt zum Beispiel mit der NMS Schwanberg in der Südsteiermark oder mit der Borg in Güssing übers Jahr 6-7 Produkte. Und diese 6-7 Produkte fließen in alle Unterrichtsbereiche ein. Und am Ende dieses Jahres stehen eben verschiedene Produkte, die die Schüler auch fertiggestellt haben. Und aller Unterricht, und da sind auch ganz normale Frontalunterrichtsstunden bei, ganz normale Grammatikstunden, ganz normale Übungsstunden, laufen aber auf dieses Projekt hinaus. Vielleicht ein Beispiel, ein Projekt zum Beispiel in Schwanberg, ist, dass die Kinder selber Rechengeschichten schreiben. Und wir haben ja gesagt, wir würden sie dann auch gerne veröffentlichen. Und ich kann jetzt schon sagen, da sind hervorragende Geschichten bei rumgekommen. Das heißt, die Kinder haben per se die Aufgabe, einmal im Monat eine Rechengeschichte zu schreiben. Sie haben dazu eine Anleitung bekommen, sie sind darauf hingearbeitet. Und jetzt können natürlich ganz normale Unterrichtsstunden folgen. Es kann mal eine Stunde zu adjektiven Adverbien folgen. Es kann mal eine Stunde folgen aus lerntechnischer Sicht, wie komme ich jetzt eigentlich auf Ideen. Es kann Aufsatzthemen kommen, ja. Es können aber auch die Rechengeschichten, können im Unterricht gerechnet werden, die eigenen Rechengeschichten. Das heißt, dieses Produkt bestimmt letztendlich den kompletten Unterricht des Jahres. Und davon gibt es eben 7. Und damit ist der Lehrplan auch gut abgedeckt. Wir haben das jetzt mal in der Fortbildung mit den Kollegen an der Borg Güssing gemacht. Die hatten mal die Aufgabe, den Lehrplan eigentlich für einen Jahrgang, nämlich für den ersten Jahrgang, nur am Thema Brunnen zu überprüfen. Also die Deutschlehrer, die Religionslehrer, die Chemielehrer, die Physiklehrer, alle hatten das Thema Brunnen. Und wir sind am Ende zu dem Ergebnis gekommen, alleine zum Thema Brunnen, mit allen Produkten, die uns eingefallen sind, hätten wir den kompletten Lehrplan über 4 Jahre abgedeckt. Und man hätte ganz viele tolle Produkte mit den Schülern entwickelt und vorstellen können. Die machen sich jetzt im nächsten Jahr auf den Weg, also im nächsten neuen Schuljahr, eben genau mit solchen Produkten versuchen, auch eine andere Motivation, eine andere Sinnhaftigkeit hinzubekommen. Wenn Sie den Baum sehen, den habe ich gezeichnet, dann stellen Sie fest, meine Zeichenkompetenz ist nicht besonders gut entwickelt. Trotzdem darf ich hier stehen und Sie erkennen den Baum auch. Ist auch eine Frage, ab wann ist eine Kompetenz eigentlich eine Kompetenz? Müssen Kompetenzen bewertet werden oder ist eine Kompetenz nicht einfach da? Also kann man es am Ende nicht einfach und dann bescheinigt man, man kann es. Aber vieles in der Schule ist auch wie eine heilige Kuh, zum Beispiel die ganze Bewertung. Müssen wir wirklich lernen, bewerten? Brauchen wir diese Noten? Also ich hatte gestern noch die Situation, dann frage ich mich, wie zweifelhaft sind die eigentlich? Wir saßen in Graz mit verschiedenen Lehrern zusammen, da sind 4 Klassen getestet worden mit Lese-, Rechen- und Rechtschreibtest, um eben Förderkonzepte zu entwickeln, um zu sehen, wer braucht Förderung. Interessant fand ich, dass von 100 getesteten Schülern 25 sowohl im mathematischen wie im Rechtschreibbereich in ihren Leistungen im Bereich zwischen 0% und 10% waren. Frage, wie können die aufs Gymnasium kommen? Frage, wie können die in der Volksschule alle nur Noten im 1er- und 2er-Bereich gehabt haben? Das gleiche ist mir in Schwanberg passiert. Da haben wir auch die Klassen durchgetestet, um eben Förderkonzepte entwickeln zu können. Da sitzt eine Mutter vor mir. Ich war morgens Gott sei Dank auch nochmal im Unterricht und habe die Klasse gesehen, habe also wirklich gesehen, der Junge, um den es ging, der kann nicht rechnen. Dann saß der Mathelehrer mittags dabei und ich und dann habe ich der Mutter das Ergebnis mitgeteilt vom Mathe-Test. Und dann sagte sie, das kann nicht sein, das ist nicht mein Sohn. War ganz böse, dass der Mathelehrer dabei saß und das jetzt gehört hat. Und er hatte in der Volksschule immer 2 und 3 in der Mathematik. Der konnte aber nicht rechnen. Wir testen jetzt in Offenbach seit 7 Jahren mit solchen Tests und ich finde auch, diese Testverfahren bringen nichts, wenn man die Werte nicht interpretiert und zwar gar nicht bezogen nur auf die Kinder, sondern wie kann es sein, dass die zum Beispiel am Ende, am Anfang der fünften Klasse, also am Anfang der ersten Klasse hier, wie kann es sein, dass die beim schriftlichen Dividieren immer noch eine Nuance deutlich besser abschneiden als beim schriftlichen Multiplizieren? Kann ich Ihnen sagen. Weil das eine ist kurz vor Toreschluss noch geübt worden, das andere schon wieder vergessen. Weil wir lassen den Schülern viel zu wenig Zeit, die Dinge, die sie wirklich können müssen, auch zu verinnerlichen. Ich habe letztens in der Klasse beobachtet, die hatten kleinstes gemeinsames Vielfaches, kleinster gemeinsamer Teile. Die hatten das verstanden. Also die haben mir das erklärt. Ich hatte den Eindruck, die haben das verstanden. Die konnten die Aufgaben aber nicht rechnen. Warum nicht? Weil sie es einmal eins nicht konnten. Das ist ein schönes Beispiel. Als ich vor 22 Jahren mich dann selbstständig gemacht habe und auch mit den Lehrerfortbildungen begonnen habe, am Anfang durfte man in der Schule das Wort Automatisieren noch gar nicht benutzen, da ist man gesteinigt worden. Aber das Einmaleins funktioniert nun mal nur, wenn es automatisiert ist. Das heißt, als Grundvoraussetzung, wir müssen endlich auch wieder von diesen Ideologien weg. Es muss manches geübt werden, Rechtschreibung, Lesen, Rechnen muss auch geübt werden. Wir brauchen auf der anderen Seite die Kreativität, dass sie auch Textaufgaben lösen können, dass sie drüber nachdenken können. Und diese Mischung, die muss wieder funktionieren. Das schaffen wir, glaube ich, nur, wenn wir die ganzen Ideologien, die da im pädagogischen Bereich auf dem Weg sind, mal über Bord schmeißen, den gesunden Menschenverstand anschalten und überlegen, wie funktioniert denn unser Lernen eigentlich? Weil das Schöne ist doch, wir sind alle Lerner. Die Kinder lernen nicht anders als wir. Wir verhalten uns übrigens nicht anders als die Kinder. Das heißt, wenn Sie Beobachtungen im Lehrerzimmer machen, in der Klasse, das ist absolut identisch. Ich habe es vorhin schon kurz erzählt, wir haben diese Untersuchung, von der ich erzählt habe, gemacht und haben uns die Lehrer gesagt, ihr sucht immer nur nach Dingen, die die Schüler können und die wir verursachen, macht doch mal was oder hakt mal was ab, wo wir mal besser abschneiden. Haben wir gesagt, okay, sagt uns irgendwas, wo ihr glaubt, das ist so, es muss eben wirklich messbar, abhakbar sein, nicht interpretierbar. Und dann kamen sie auf die wenig glorreiche Idee, die Pünktlichkeit zu nehmen. Ergebnis, im Schnitt aller Schulen fing der Unterricht 12 Minuten zu spät an. Und nicht, weil die Schüler nicht da waren, sondern weil die Lehrer fehlten. Also, wie gesagt, der Vorteil beim Lernen ist, und so habe ich es auch in meiner ganzen beruflichen Laufbahn gehandhabt, alles, was mir komisch vorkam, wo ich bei mir gesagt habe, das hat mit meinem Lernen überhaupt nichts zu tun, da finde ich mich überhaupt nicht wieder. Da habe ich auch gleich die Finger weggelassen, weil ich bin genauso ein Lerner wie die Kinder. Und wenn ich merke, das geht bei mir gar nicht so, dann muss ich es zumindest mal kritisch hinterfragen. Okay, zum Baum, zu den Grundkompetenzen. Da ist am Anfang mal sowas wie Selbststeuerung. Auch keine neue Errungenschaft, sondern dieses Marshmallow-Experiment, das werden Sie alle kennen. Kennen Sie es? Da hat man in Amerika Kindern Marshmallows vorgesetzt. Das ist mittlerweile 100-fach wiederholt. In letzter Zeit hat, glaube ich, Kinderschokolade eine Werbung in die Richtung gemacht und hat gesagt, haltet 10 Minuten durch, dann bekommt ihr einen zweiten. Esst ihr ihn auf, bekommt ihr keinen zweiten. Und 50% haben es geschafft, 50% nicht. Und nach 10 Jahren haben wir geguckt, was ist aus den 50%, die es geschafft haben, geworden. Und aus denen, die es nicht geschafft haben. Und hat festgestellt, die es geschafft haben, sind die besseren Lerner geworden. Und weitere 15 Jahre später hat man festgestellt, es sind auch die besseren Karrieren im Job geworden, aber es sind auch die besseren Familienverhältnisse und sonst was geworden, weil diese Selbststeuerung eine ganz wichtige Kompetenz ist, eben erfolgreich lernen zu können. Das heißt, wir müssen eben mit den Kindern überlegen, wie funktioniert eigentlich Selbststeuerung? Was ist Selbststeuerung? Wie passiert das bei mir? Ich sage immer, da kenne ich den Lehrplan jetzt in Österreich zu wenig, wir bringen den Kindern bei uns im dritten Jahr Grundschule bei, wie man Kinder bekommt. Aber wie ihr Lernen funktioniert, davon erfahren sie relativ wenig, eigentlich gar nichts. Das heißt, wir unterrichten in der Schule und auch jede Lobbygruppe sagt, die Banken sagen, ja, die müssen sich noch auskennen, wie Zahlscheine ausgefüllt werden und die Müllindustrie sagt, das muss auch noch vermittelt werden. Aber wie Lernen eigentlich funktioniert, das Fach kennen wir gar nicht. Das heißt, wie steuere ich mein Lernen? Wie funktioniert das eigentlich mit der Motivation? Ich will Sie jetzt nicht provozieren, aber ich mache das in Lehrerfortbildung immer und bisher habe ich da selten eine Antwort bekommen. Wie funktioniert eigentlich Denken? Sie sind alle Lehrer und bringen den Schülern Denken bei. Wie funktioniert es denn? Wie initiieren Sie denn Ihr Denken? Erklären Sie mir mal auf einfache Art und Weise, wie Denken funktioniert. Wie es ein Schüler auch verstehen könnte. Ich gebe Sie mit auf den Weg. Denken ist ganz einfach immer Fragen haben. Das heißt, wenn ein Schüler eben wirklich denken soll, dann sage ich ihm, was glaubst du, welche Frage hier gerade wichtig ist? Und wenn du diese wichtige Frage nicht beantworten kannst, was glaubst du, welche kleinen Fragen dir helfen, diese wichtige Frage zu beantworten? Und dann bin ich beim Denken. Das meistgebrauchte Wort in der Schule ist übrigens, konzentrier dich mal. Auch da, wissenschaftlich gesehen, ist Konzentration gar nicht steuerbar. Was steuerbar ist, ist die Aufmerksamkeit. Konzentration funktioniert im Kopf ganz automatisiert. Das heißt, wenn Sie dem Schüler sagen, konzentrier dich mal, dann reden Sie Unsinn. Vor allen Dingen meinen Sie ständig was anderes. Der soll keinen Blödsinn machen, der soll die Aufgabe wahrnehmen oder sonst was. Das heißt, da eine differenzierte Ausdrucksweise, die dem Schüler auch wirklich hilft, sein eigenes Verhalten, dann sind wir bei Selbststeuerung, steuern zu lernen, das wäre wichtig. Also Selbststeuerung ist eine Grundkompetenz, ohne die es gar nicht geht. Aufmerksamkeitssteuerung, das heißt, ich richte willentlich auf eine bestimmte Sache meine Aufmerksamkeit. Eine zweite Geschichte. Weil auch wir, eine Kollegin erzählt das mal im Seminar und das ist ein gutes Beispiel, sie sagte, während ihrer Examensarbeit war die Wohnung so sauber wie noch nie. Weil alles war plötzlich wichtiger als die Examensarbeit. Das heißt, da mussten die Blumen noch gegossen werden, da musste noch gesaugt werden. Das ist am Ende Aufmerksamkeitssteuerung. Und wenn wir Aufmerksamkeitssteuerung mal als ein Ding nehmen, dann haben wir schon wieder einen Oberbegriff. Den müssen wir runterbrechen auf ganz konkrete Dinge. Aufmerksamkeitssteuerung heißt zum Beispiel, lernen, sich kleine Ziele zu setzen und sich für diese kleinen Ziele zu belohnen. Sie alle kennen aus dem Unterricht genau den gegenteiligen Effekt. Sie stellen eine Frage, Sie geben den Kindern einen Job, einer kommt am Ende dran und darf die Antwort geben. Was machen die anderen? Also statt sich zu belohnen, statt zu sagen, hey, ich habe es auch richtig gedacht, kommt genau das Gegenteil. Und wenn ich mache, kommt im Kopf ein anderes Hormon, als wenn ich sage, wow, habe ich geschafft. Diese Hormone brauchen wir aber. Das ist unser Antrieb, das ist unsere Kraft, die wir haben. Wenn ich in Offenbach, und da haben wir den Schwerpunkt unserer Schulprojekte im Moment, manche Klassen beobachte, dann habe ich gefühlt tageweise, wochenweise das Gefühl, da gibt es für die Schüler kein Dopamin. Da gibt es keine Erfolgserlebnisse. Und ohne Dopamin auf Dauer kein Weiterlernen. Und die gleichen Schüler holen es sich an anderen Orten. Das heißt, das funktioniert schon. Wir hatten mal ein Projekt in Berlin, da wurde einem Schüler vorgeworfen, der war 20 schon, das war ein, von der Bundesagentur für Arbeit ein Projekt, er hätte kein Durchhaltevermögen. Dann hatten wir den in der Diagnostik und da wird auch eine Anamnese gemacht, was macht der so? Und der war deutscher Meister im BMX-Radfahren, Kunstradfahren. Der macht also jede Übung, die er da vorführt, 500 bis 1000 Mal, bis er sie überhaupt annähern kann. In der Schule hatte der aber offensichtlich kein Durchhaltevermögen. Frage, warum nicht? Wann haben Sie denn kein Durchhaltevermögen mehr? Wann gehen Sie nicht mehr an Sachen dran? Das passiert uns nämlich allen. Nur wir können sagen, naja, Tennis spielen muss ja nicht jeder können. Außerdem der Schläger war komisch und der Trainer war komisch. Also warum sollte ich es lernen? Also wir können diesen Dingen ganz gut ausweichen. Der Schüler in der Schule, der sitzt da, der muss. Ob er Misserfolge hat ohne Ende, ob er längst auch psychisch gesehen gut daran tut, zu vermeiden, das fragen wir gar nicht. Eigentlich der, der sich am Ende noch bemüht, ist der, der psychisch krank ist. Der Gesunde verweigert. Der Gesunde macht uns das Leben zur Hölle. Weil er im Grunde keine Perspektive mehr hat, die Ziele zu erreichen. Also wir haben die Wurzel, dann haben wir den Stamm und im Stamm wären dann mal die kognitiven Fähigkeiten, wie zum Beispiel Vergleichen, Kategorisieren, Raumorientierung. Das hört sich erstmal simpel an, aber zum Beispiel aus unserer Sicht, die meisten Rechenschwierigkeiten sind früher mal, das hat sich ein bisschen verschoben, weil da machen wir in der Schule was fürchterlich falsch, aber die meisten Rechenschwierigkeiten entstehen dadurch, dass die Kinder die Kriterienkonstanz noch nicht haben. Das heißt, wenn wir denen zum Beispiel ein Dreieck zeigen, was so rumsteht, und dann ein Dreieck zeigen, was so rumsteht, und fragen, was ist gleich? Dann fragen wir zuerst die Farbe, das ist jetzt in dem Fall gleich, dann sagen die ja. die Form, dann sagen die nein. Dann fragen wir, um abzusichern, wissen die, was Form ist? Was ist das für eine Form? Dann sagt das Kind Dreieck. Was ist das für eine Form? Dann sagt er auch Dreieck. Ist die Form gleich? Nein. Warum nicht? Ja, das zeigt in eine andere Richtung. Das heißt, hier wird von dem Kind Richtung und Form, zwei Kriterien durcheinander geworfen, die werden nicht konstant gehalten. Das ist die Voraussetzung, um Rechnen verstehen zu können. Das heißt, wir brauchen diese kognitiven Grundfertigkeiten, um andere Prozesse darauf aufbauen zu können. Zum Beispiel in der Raumorientierung sehr gut festzustellen, wenn ein Kind rechts und links unterscheiden kann, es sich aber partout nicht mit aller Hilfe in andere Positionen hineinversetzen kann, dann hat es kognitiv diese Fähigkeit noch nicht. Wenn dieses Kind zum Beispiel eine Textaufgabe lösen soll, kann das nur schiefgehen. Wenn dieses Kind einen Aufsatz schreiben soll, eine Geschichte schreiben soll, aus der Sicht der Oma oder was auch immer, dann kann das nur schiefgehen, weil dahinter steckt die Fähigkeit, sich in andere Positionen hineinzuversetzen. Das heißt, diese kognitiven Grundfertigkeiten müssen ausreichend vorhanden sein, um diese Prozesse, die jetzt in Schule anlaufen, Lesen, Schreiben, Rechnen, um die überhaupt bewältigen zu können. Und da kann ich Ihnen sagen, da haben wir erhebliche Defizite bei den Kindern. Und wir gehen drüber hinweg, weil wir es nicht mal wissen. Also wenn ich im ersten Schuljahr Volksschule beginnen würde, würde ich mir erstmal viel Zeit lassen, genau diese kognitiven Grundfertigkeiten genau zu eruieren, zu gucken. Da brauche ich keine Testverfahren, das kann ich spielerisch machen, das kann ich mit sehr lustigen Blättern machen. Haben die Kinder diese kognitiven Fertigkeiten oder nicht? Wenn nämlich jetzt die Prozesse anlaufen, Lesen, Schreiben, Rechnen, und sie haben sie nicht, dann wird schnell die Erwartungshaltung der Kinder enttäuscht, dass sie es nämlich nicht können, und dann haben wir plötzlich die Lernschwierigkeit. Die meisten Lernstörungen, die wir auf den Tisch bekommen, sind am Ende Kinder, deren Erwartungen so massiv enttäuscht worden sind, dass sie sich eben nicht mehr zutrauen zu lernen. Und deswegen ist der Weg dann auch, ihnen erstmal genau dieses Vertrauen in sich selber, dass sie lernen können, wiederzugeben, bevor man überhaupt mit irgendwelchen fachlichen Sachen anfängt. Die Äste sind das sowas wie Zuhören zum Beispiel. Und Zuhören ist dann eben auch erstmal wieder ein Oberbegriff, den ich nur einüben und trainieren kann, wenn ich jetzt genau runterbreche, was ist denn wichtig, wenn ich zuhören soll. Eins habe ich schon gesagt, Bilder produzieren. Aber ich muss nachfragen können, ich muss zusammenfassen können, ich muss abwägen können, was übrigens eine Fähigkeit ist aus dem Bereich Vergleichen. Wer vergleichen kann, richtig kognitiv, der kann auch abwägen, weil die Kriterien müssen abgewogen werden. Sie werden sich hoffentlich kein Auto wegen der Farbe kaufen, sondern eher wegen des Preises, der Größe oder der Qualität oder sonst irgendwas. Das heißt, wir müssen lernen, Kriterien zu gewichten. Das ist Abwägen, das kommt vom Vergleichen. Wir brauchen auch dafür Bilder produzieren, Kontrollverhalten, Kriterienkonstanz. All das brauchen wir, wenn wir lernen sollen, zuzuhören. Das heißt, wir müssen diese Kompetenzen runterbrechen auf für uns wirklich förderbare Eigenschaften. Wenn ich jetzt sage, okay, das Kind muss lernen, im Kopf Bilder zu produzieren, dann kann ich zum Beispiel regelmäßig jeden Morgen mit denen so ein Mentaltraining machen und kann abfragen, okay, wie sieht dein Bild aus? Ich kann, wenn ich Fragestellungen habe, abklären, was denkst du dir dabei? Was hast du für ein Bild im Kopf, wenn du jetzt über diese Frage nachdenkst? Das heißt, durch wenige Fragestellungen kann ich das immer wieder trainieren. Da brauche ich gar keinen anderen Unterricht zu machen. Da muss ich mich hier vorbereiten. Da muss ich nur einen Fokus drauf haben, das immer wieder zu thematisieren. Oder eben Kontrollverhalten, ja? Dass die Kinder wirklich Kriterien an die Hand bekommen. Zum Beispiel die meisten Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten, die zu uns kommen, wissen nicht, dass sie, wenn sie das Namenwort als Namenwort, das Wie-Wort als Wie-Wort, das Verb als Verb bestimmen und es dann jeweils, also Namenwort in die Mehrzahl, Verb in die Grundform, Wie-Wort steigern und dann Silben klatschen, dass sie damit, man streitet, zwischen 60% und 90% der Rechtschreibung kontrollieren können. Allein über diese drei Schritte. Das wissen sie nicht. Wenn ich das aber bewusst weiß, kann ich dieses Instrument ganz anders einsetzen. Wir haben Kinder mit massiven Rechtschreibschwierigkeiten, die trotzdem glauben, indem sie schreiben, können sie entscheiden, ob es richtig oder falsch ist. Nein, Kontrolle heißt in dem Fall, ich brauche klare Kriterien, wie ich kontrollieren kann. Und indem ich darauf Wert lege, das vermittle, entwickelt sich ein gesundes Kontrollverhalten, was dann auch relativ leicht in andere Bereiche transferierbar ist. Aber damit dieser Baum, damit dieser Baum wachsen kann, bedarf es eben Vorbilder. Das heißt, wir als Lehrende müssen eben auch Lernende wirklich sein. Das können wir denen auch nicht vorspielen. In dem Moment, wo der Schüler, das Kind merkt, hey, der lernt mit mir, geht der ganz anders auf mich ein. Aber auch in unserem Verhalten, also wenn wir gleich uns individuell nochmal die Wertschätzung angucken, das ist auch so ein Begriff, der wird immer ganz gut gebraucht. Aber was ist eigentlich Wertschätzung? Was ist ein wertschätzendes Verhalten? Gestern kam zum Beispiel in unsere Besprechungsrunde mit den anderen Lehrern eine Lehrerin rein, die brachte einen Schüler in den Raum. Der sollte jetzt da seine Hausaufgaben machen, weil er Blödsinn gemacht hat, sagte sie. Ich habe dann den Schüler nachher gefragt, was hast du denn gemacht? Und dann hat er gesagt, sie hat gesagt, sie hat das letzte Wort. Er hat aber noch gefragt, ob sie nicht rausgehen können und draußen die Aufgaben machen. Das war das Wort zu viel und dafür ist er rausgeflogen. Die Sache hört sich schon anders an. Ich kenne einen Schulleiter in Deutschland, der hat das ganz pragmatisch gelöst. Die hatten nämlich auch einen Trainingsraum und der war irgendwann übervoll. Und dann wurde eingeführt, jeder Schüler, der da hinkommt, schreibt schriftlich auf, wie er die Sache sieht. Und der Lehrer auch, die Lehrerin. Und dann können beide beim Schulleiter antanzen. Und dann wird diskutiert, welche Sichtweise denn vielleicht die richtige ist. Sie glauben gar nicht, wie leer dieser Raum plötzlich war. Das heißt, hier haben wir ein wertschätzendes Verhalten, nämlich Gleichberechtigung da, wo sie hingehört. Das stellt der eine Behauptung auf und der andere und beide müssen sich dafür rechtfertigen. In dem Falle absolut richtig. Und das fördert dann eine gesamte Schulkultur, das fördert einen anderen Umgang miteinander. Und nicht irgendwelche Regeln, die übrigens, mein Vorteil ist vielleicht, dass ich in ganz viele Schulen komme, in allen Schulen hängen die gleichen Regeln an der Wand und in keiner Schule werden sie eingehalten. Und das macht keinen Sinn. Ich war letzte Woche mit einer Klasse auf Sylt von einer der Schulen, die wir begleiten. Ich fand es grenzwertig. Also die ersten zwei Tage habe ich mich dann noch bemüht, Vorbild zu sein und wirklich alles thematisiert, alles angesprochen, alles reguliert. Am Mittwochmorgen hatte ich dann auch die Nase voll. Also insofern kann ich Lehrer schon verstehen. Einerseits, das ist anstrengend. Aber andererseits, wenn ich jetzt mir sagen würde, ich muss diese beiden Klassen dauerhaft betreuen, dann würde ich mir sehr wohl überlegen, ob ich das nicht durchhalten würde. Weil, was ich dann die nächsten Tage festgestellt habe, es wurden ständig Konsequenzen angedroht, sie wurden nicht umgesetzt, es wurden Regeln aufgestellt, sie mussten damit nicht eingehalten werden und. Und Kinder in dem Alter brauchen einfach Vorbilder. Und das heißt auch eine klare Leitlinie, in denen sie sich bewegen können. Ganz am Ende kommen solche Kompetenzen, das sind dann wirklich die Blätter, sowas wie Lesekompetenz. Aber selbst die Lesekompetenz müsste man ja jetzt nochmal auseinandernehmen. Wir haben zum Beispiel ein Lesetraining entwickelt, was wirklich vom mechanischen Lesen bis hin zum sinnenlebenden Lesen geht, wo genau diese einzelnen Kompetenzen herausgearbeitet sind. Und zum Beispiel die meisten Schwierigkeiten haben die Schüler, auch die älteren Schüler, bei der Kompetenz, so einen Text mal in wichtige Abschnitte untergliedern zu können. Das machen wir immer wieder im ganzen Lesetraining an Kochrezepten. Das heißt, die bekommen ein Kochrezept, da ist keine Überschrift drüber. Das ist mal die erste Aufgabe, dem Ganzen eine Überschrift zu geben. Die zweite Aufgabe ist dann die Zutaten rauszuschreiben, die stehen drin, das fördert irgendwann die Merkfähigkeit, weil die lernen dann irgendwann, das können wir uns auch merken, das müssen wir nicht ständig wieder nachlesen. Das zweite sind die Utensilien, das heißt, die müssen sie ja interpretieren, die stehen da nicht, sondern da steht, wir nehmen geschnittene Tomaten, das heißt, ich brauche ein Messer und ein Brett. Und die letzte Aufgabe ist dann, teil die wichtigsten Arbeitsschritte ein. Und dann werden die meisten gehen dann hin und gehen ganz kleingliedrig wieder vor, wie das im Rezept steht. Und sie sind nicht in der Lage, mal grob zu schreiben, zum Beispiel Gemüse schälen, sondern es fehlt die Möhren schälen, die Pörre schälen und so weiter. Diese Fähigkeit, und deswegen finde ich die Kompetenzorientierung gut, ist eine Kompetenz, die wichtig ist, weil, wenn ich einen Text im Geschichtsunterricht lese, in Politik oder sonst was, den kann ich mir nicht merken. Merken kann ich mir, was grob in welchem Abschnitt steht. Das heißt, das ist ja so eine Kompetenz, die ich brauche, um später Texte wirklich bearbeiten zu können. Also auch das Lesen müsste man dann wirklich in diese verschiedenen Kompetenzbereiche runterbrechen und dafür bewusst eben eigene Trainingsverfahren entwickeln und anwenden. jetzt komme ich. Unsere Baustellen aus unserer Sicht sind, wir brauchen einmal ein bewusstes Lernen. Und bewusstes Lernen heißt, wir brauchen endlich das Fach Lernen. Und Lernen ist nicht methodisches Lernen. Methodisches Lernen gehört als wichtiger Punkt aber zum Wissen. Wir brauchen Wissen darüber, was bei uns im Können passiert. Das heißt, wie funktioniert eigentlich unser Lernen? Als Beispiel, die Motivation ist im Letzten überhaupt mal nur dann möglich, wenn sie die freie Entscheidung haben. Also wenn wir darüber entscheiden, ob Schüler motiviert sind oder nicht, dann müssen wir erstmal dafür sorgen, dass sie die freie Entscheidung haben zu lernen. Dann können wir über Motivation reden. Da streiten wir wissenschaftlich auch gar nicht mehr drüber. Aber der Begriff Motivation wird ohne Ende an der Stelle falsch gebraucht. Das heißt, wir brauchen Wissen über unser Lernen. Das heißt, auf der anderen Seite für uns produktorientiertes Lernen. Weil dieses produktorientierte Lernen bringt eine große Sinnhaftigkeit ins Lernen rein, weil am Ende immer verschiedene Produkte stehen, wo ich wirklich merke, hey, was ich gelernt habe, führt zu irgendwas. Prozesssicherheit, das heißt, die Kinder brauchen die Sicherheit, den Lernweg auch steuern zu können. Wenn sie den nicht steuern können, rutschen sie in die Vermeidung. Wer nicht in die Vermeidung rutscht, ist krank. Das ist die normale psychische Entwicklung. Wenn ich keine Sicherheit habe, einen Prozess zu steuern, dann muss ich in die Vermeidung gehen. Ansonsten dreht sich da oben irgendwann ein Rädchen falsch herum. Das heißt, sie brauchen eine Sicherheit, diesen Weg, diesen Prozess gehen zu können und das Ziel erreichen zu können. Bridging, Brücken bauen. Das heißt, wir müssen mehr auch den Transfer im Unterricht. Ja, jeder Lehrer neigt oft dazu, alles, was er macht, ist neu, ist was ganz Tolles. Das heißt, umgekehrt kann ich sagen, wir greifen lernprozessmäßig immer auf die gleichen Sachen zurück. Und wenn Schüler das verstehen, dass sie auf ganz viel schon Erlerntes zurückgreifen und das ist letztendlich Brücken bauen, dann ist Lernen viel entspannter zu handhaben. Das ist eine Methode, wie man einfach auch Wissen ganz gut vermitteln kann. Intraindividuelle Bewertung, aus meiner Sicht, wir müssen weg von diesen genormten Noten. Wir wissen lange, erstens, sie sind nicht gerecht. Es gab ja aktuell noch die Untersuchung in Deutschland, Kevin wird schlechter benotet als Lukas, ausländische Kinder schlechter als deutsche Kinder, Jungen in der Grundschule übrigens schlechter als Mädchen. Das heißt, diese Noten sind nicht gerecht, weil wir auch nicht vom gleichen Startpunkt ausgehen und, und. Normierte Noten machen auch keinen Sinn. Was Ihr Stadtschulinspektor, ich weiß nicht, was er, ja, was er gesagt hat auch, Sie sind aus, Landesschulinspektor, Sie sind Auswahlverfahren für die Firmen. Das glaubt mittlerweile sowieso keiner mehr, was wir an Noten rausgeben. Ja? Man sagt seiner Sekretärin, such mir die raus, die eine 2 in Mathe haben und dann testen wir, ob die das wirklich können. Also wir müssen weg davon hin zu einer intraindividuellen Beurteilung. Das heißt, inwieweit hat dieser Schüler sich weiterentwickelt? Und am besten, und das machen uns die Unternehmen ja im Moment vor, zum Sammelmarkensystem. Das heißt, jeder sammelt ja jetzt wieder schön Playback-Punkte oder Payback-Punkte und Märkchen hier und Märkchen da. Das heißt, der Mensch ist ein Sammler und wenn wir die Schüler einfach sammeln lassen, nämlich Kompetenzen sammeln lassen und bescheinigen, du kannst das, die werden sammeln wie verrückt. Das heißt, durch die Noten machen wir uns das Leben nur schwer und es gibt viel bessere Systeme. Und am Ende individualisierte Lernumgebungen, die aus meiner Sicht gar nicht so schwer herzustellen sind. Da wird natürlich jeder, der das Thema vertritt, das ist immer ganz was Besonderes und ganz was Tolles. Wir machen das schlichtweg einfach, indem wir am Anfang eines Schuljahres für das Schuljahr Übungsmaterial für die Schüler pro Schüler ausgehend von den Leistungstests zusammenstellen. Und immer wenn der Schüler nichts zu tun hat, kann er auf diesen Ordner zurückgreifen und hat Übungsfelder ohne Ende. Das heißt, das ist einmal Arbeit und dann hat man aber auch die Ruhe, dass der Schüler darauf zurückgreifen kann. Und diese Übungen sind alles Übungen, die er dann auch wirklich kann. Also wo er mich als Lehrer dann in der Regel auch nicht mehr braucht. Das heißt, das ist die einzige schwierige Situation am Anfang, relativ genau hinzugucken, was braucht er in den nächsten Wochen und Monaten und diesen Ordner mal zusammenzustellen und dann schaffe ich mir diese Freiräume. Vielleicht ganz zum Schluss noch, die meisten Kinder haben bis zur Einschulung ohne jeden Lehrer, ohne jeden Erzieher, ohne jeden Sozialpädagogen, selbst ohne die Eltern, mehr gelernt, als sie danach lernen werden. Und wenn wir uns angucken, mit welcher Geduld sie daran gehen, Sprache zu lernen, wie sie sich selber korrigieren und so weiter. Wenn wir uns das abgucken und das auf Schule übertragen, dann machen wir uns das Leben durchaus leichter. Vielen Dank.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.